Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Wenn Rom fällt, dann falle ich mit, sagte einst ein weiser Mann. Und mit einst meinte ich gerade heute vorhin hier auf der Gamescom. Und mit weiser Mann meine ich Niels Bohmhoff, der damit schon heute sofort Geschichte geschrieben hat. Außerdem schrieb auch Geschichte anno 1800, das jetzt mit seinem Nachfolger 117 übertrumpft werden soll. Und ich habe sehr, sehr spannende Neuigkeiten für euch und für mich. Eigentlich ist es heute nur für mich, denn wir haben tatsächlich Neues von anno 117 gesehen und gehört. Und dafür begrüße ich den Mann, der besagtes Neues gesehen und gehört hat. Er hört vieles, er sieht vieles, er hat seine Augen und Ohren überall. Fabiano Slengi, herzlich willkommen.
Ja, ich bin der reinste Mensch geworden, Überwachungsstaat.
Das bist du, das bist du. Du bist auch schon, ich finde das sehr verdächtig, du bist auch verkabelt, habe ich das Gefühl.
Ich bin was?
Ich habe das Gefühl, du bist verkabelt. Ich glaube, ehrlich gesagt,
nein.
Du nimmst das hier auf.
Nein, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Hier sind keine Mikrofone im Spiel. Das ist ein ganz privates Gespräch gerade einfach.
Also ich finde, das sieht verdächtig nach einem Mikrofon aus. Aber gut, ich will dich da gar nicht
fragen. Meine Zahnspange.
Entschuldigung, da wollte ich jetzt gar nicht zu persönlich werden. Naja gut, Fabiano, du warst heute bei den Entwicklern zu Gast.
Ja.
Und hast neue Sachen gesehen und ich bin so aufgeregt, weil ich durfte sie nicht sehen. Und eigentlich habe ich dich vor allem eingeladen, damit du es mir jetzt hier erzählen kannst. Was hast du gesehen?
Ich habe neue Sachen gesehen zu anno 117, den in meinen Augen wichtigsten Aufbauspiel der nächsten 10 Jahre wahrscheinlich. Gemessen daran, wie erfolgreich anno 1800 war. Mhm. Und Ubisoft hat mir hinter verschlossenen Türen, im kleinen Kämmerlein, haben mir die Entwickler ein paar neue Assets gezeigt, ein paar neue Artworks. Wir haben immer noch kein Gameplay gesehen oder auch nur Screenshots vom echten Gameplay. Wir haben neue Assets gesehen, also neue Teile aus dem Spiel. Also zum ersten Mal wirklich Sachen, die wirklich im Spiel vorkommen, die ihr so sehen werdet, wenn ihr das Spiel startet, nächstes Jahr, hoffentlich. die habe ich gesehen und sie haben mir ein paar neue Details erzählt. Über Romanisierung wurde gesprochen, über kulturelle Aneignung, über Veränderungen und vor allem darüber, wie jetzt eigentlich verdammt nochmal Gameplay-Mechaniken funktionieren in anno 117, weil da haben sie ja immer so ein bisschen... sind sie ein bisschen drum herum getanzt nach der Ankündigung. Wir konnten uns viel herleiten, du und ich. Mhm. Wir haben ja jede Form des Bildes analysiert ohne Ende und jede Aussage auf die Goldwaage gelegt.
Ja.
Aber jetzt haben sie zum ersten Mal uns ein bisschen konkreter über neue Spielmechaniken informiert, abseits von, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr bei den Kelten oder bei den Römern startet.
Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das ja exklusiv aufgehoben, mehr zu erfahren, in diesem Moment jetzt hier live, aber wenn ich das richtig verstanden habe, waren einige unserer wildesten Theorien tatsächlich wahr. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir das jetzt durchgehen. Wir können die Artworks tatsächlich hier zeigen. Und zwar, ich werde es aber trotzdem auch nochmal beschreiben, was wir hier sehen, kannst du ja am besten verraten, weil du es in der Präsentation gesehen hast. Aber wir haben einige Bilder für Bevölkerungsstufen tatsächlich bekommen.
Wir brauchen Hype, Aufregung. Das ist das erste offizielle Asset aus anno 117.
Ja.
Hier ganz offiziell. So werden eure Wardens aussehen. Die erste Bevölkerungsstufe in Albion, in dem keltisch inspirierten Bereich.
Ja.
Das ist der erste Mann, der euch in die Augen guckt, wenn ihr ein Spiel... Seiten der Kelten startet.
Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halte. Also man sieht hier einen adretten jungen Mann mit Bart, langen Haaren. Er könnte vielleicht Teil eines Powerwolf-Konzerts sein oder sowas.
Ja, er geht auf jeden Fall zu Wikinger Lab.
Ja, er geht zu Wikinger Lab. Er hat so eine klassische Handkriegsbemalung im Gesicht, die man aus Charaktereditoren kennt, wenn man keine Idee hat, was man sich für ein Tattoo im Gesicht geben soll. Er sieht auf jeden Fall wieder sehr detailliert, sehr detailverliebt aus. Und wir haben noch, wenn mich nicht alles täuscht, zwei weitere. Wir haben diese junge Dame hier.
Ja, das ist schon spannend. Weil was euch auffällt, diese junge Dame hier sieht, was ihre Kultur angeht, was ihr Stil ansieht, ja sehr, sehr anders aus als der wilde Kerl von gerade eben.
Mhm.
Und das ist das Spannende, denn das ist die zweite Stufe dieser Bevölkerungsstufe, also der ersten Kelten ist das die zweite, aber nur eine von zwei.
Aha.
Also zum ersten Mal in der Anno-Historie werdet ihr euch aussuchen können, ob ihr Richtung Römer geht oder Richtung Kelten bleibt. Also ihr könnt eure Kelten, die Grundstufe, die erste Stufe, die Keltenstufe aufstufen und dann entscheiden, gehe ich den römischen Weg, dann entsteht diese junge Dame. Sie ist eine Merkantorin, eine römische Händlerin. Oder ihr bleibt auf dem Keltenweg, dann wird euer Wort zu einem Schmied.
Aha. Ja. Ich meine, man fragt sich, wie halt immer bei Anno, wie wird dieser Mann hier zu dieser jungen, gepflegten Dame, die wahrscheinlich noch nie auf einem Powerwolf-Konzert war, aber wer weiß, was dazwischen passiert.
Ja.
Wer weiß, mein Gott. Man weiß es ja nicht.
Man weiß nicht, was passiert.
Aber ich finde es super schön. Also die haben tatsächlich jetzt auch schon wieder super viel Persönlichkeit. Ich bin ja großer Fan von den Persönlichkeiten aus 1800. Ja. Vor allem die Handwerker.
Ja.
Die Handwerker sind meine absoluten Favoriten. Ich kann es gar nicht erwarten zu hören, was sie für Voicelines haben, was sie so für eigene Quests wieder haben, die es ja wahrscheinlich geben wird,
ja.
Die dann auf die Bevölkerungsstufen angepasst sind und was sie so für Persönlichkeiten einfach haben. So. Wer ist diese junge Dame? Ich vermute, das ist die Schmiedin, von der du gesprochen hast.
Genau, also das ist die Bevölkerungsstufe, die ihr erreicht, wenn ihr beschließt, dass eure Kelten Kelten bleiben sollen, eure Albioner bleiben sollen. Dann werden sie zu Schmieden, einer Schmiedin hier in diesem Fall. Das ist dann halt eben die etwas bodenständige, rustikalere, kulturell näher an der vorherigen Kultur stehende Person, die sich dafür entschlossen hat, eben nicht den römischen Weg anzunehmen, sondern sie bleiben ihrer ursprünglichen Kultur treu. Und dann wird daraus halt ein Schmied. Und das hat halt nicht nur Einfluss darauf, wie diese Person aussieht, sondern eben auch Einfluss darauf, was für Ressourcen diese Leute haben wollen und was für Produktionsketten sie in Betrieb nehmen können.
Ich weiß jetzt leider nicht, wie unsere Bildsortierung heute hier aussieht, deswegen liege ich jetzt vielleicht dann schon was anderes, aber wir haben ein Bild von diesen Produktionsketten. Aha, es ist perfekt sortiert, als wäre es geplant gewesen. Genau, wir haben nämlich auch ein Bild, das du mitgebracht hast, zu den Produktionsketten.
Ja, da steht es auch nochmal, Mercator, das ist Latein für Händler. Das ist die lateinische Stufe in Albion, wenn ihr eure Wardens aufstuft. Eure Bauern im Prinzip.
Ja.
Ja.
Ich bin ja so aufgeregt, dass wir tatsächlich hier jetzt mal, ich meine, es sind sehr kurze, man sieht es, man ist anderes gewohnt aus 1800 mittlerweile, die Elektroroller der Südsee. es sind sehr kurze Warenketten, aber ich bin sehr aufgeregt, endlich mal die ersten zu sehen.
Ja.
Es scheinen wirklich die Basis-Warenketten zu sein, die man, das ist ein bisschen das Gegenstück von 1800 zu der Arbeitskleidung, die ja auch zwei Schritte im Grunde beinhaltet. Sieht man hier einmal für die Schmiede, aus einer Schafsfarm und einer Farbplantage oder Farbpflanzen werden dann bunte Hosen
gefärbt. Färbergewächs. Färberpflanze.
Pflanzfarb, wie auch immer. Jedenfalls werden daraus bunte Hosen, die sehr, sehr charmant aussehen. Ich bin jetzt schon wieder Fan von den Icons. Oder, und das ist super spannend, die etwas komplexere Variante, wenn man sich dazu entscheidet, die Romanisierung. Könnte man fast sagen, schon, oder?
Das ist ein realer Begriff.
Ja.
Ja.
Ich weiß,
du tust
ich
so,
gelacht.
Als wäre das ausgedacht.
Ich habe gelacht, weil ich aus Versehen den richtigen Begriff gesagt habe.
Ach so, ja. Das passiert.
Die Romanisierung Wenn man sich dafür entscheidet, dann macht man dafür aber auch eine etwas komplexere Warenkette auf für genau. die Kleidung, für das Kleidungsbedürfnis, nämlich für Togas. Wir haben es schon vermutet. Aus Flachs wird Stoff erstmal hergestellt. Und dann, was wir auch schon vermutet haben, wo ich mich sehr, sehr freue, aus der Purpurschnecke wird dann Purpurfarbe hergestellt. Die Farbe und der Stoff werden zu Togas. Also doch nochmal einiges an Schritten mehr, wenn man sich dafür entscheidet.
Ja, ist halt dann wieder der strategische Aspekt, der da sehr spannend ins Spiel kommt, weil man sich eben ab sofort, zumindest in Albion, Gedanken machen muss, welche Konsequenz hat das eigentlich, wenn ich jetzt möchte, dass meine Kelten römischer sind? Weil das hat natürlich vielleicht Vorteile. Die sind vielleicht in der Lage, technologisch ein bisschen fortschrittlichere Produktionsketten voranzutreiben. Aber sie wollen halt natürlich auch teurere Sachen. Und die albionischen Römer hätten dann natürlich auch gerne Togas wie im Herzland. Und dann weißt du, okay, aber für Togas brauche ich schon mal 2 Schritte mehr. Also es sieht nicht nach viel aus, aber das ist eine komplette Produktionsstufe, die bei den Togas zusätzlich mit drin steckt. Und ich glaube, langfristig gedacht, weil das ist ja erst die 2. Bevölkerungsstufe, also was auch immer danach aus den Merkantoren wird oder aus den Schmieden wird, werden die Produktionsketten ja immer komplizierter. Und im Prinzip ja. sagt man dann schon freiwillig, ich möchte gerne den komplizierten Weg gehen. Ich möchte gerne den römischen Weg gehen und laste mir damit komplexere Warenketten auf. Ist vielleicht sogar, weil Ubisoft ja sehr groß darin ist, Leuten anzubieten, ihr Spiel so zu spielen, wie sie es möchten. Ja. Sie möchten ja alle Leute abholen mit ihren Spielen. Und auch Anno 117 hat ja schon gesagt, dass sie etwas internationaler denken. Sie wollen ein bisschen mehr Leute ins Boot holen, im wahrsten Sinne. Und man kann dann zum Beispiel argumentieren, dass wenn ihr jemand seid, der gar keinen Bock auf so komplizierte Warenketten hat, dann bleibt einfach bei dem lokalen Weg, bei dem albionischen, bei dem keltischen Weg, dann werden die Waren nicht ganz so kompliziert. Mhm. Ist jetzt nur eine Mutmaßung, ob das so ist. Vielleicht werden sie ja hinten raus noch komplexer. Aber das finde ich halt sehr spannend, dass man da eben schon sieht, da steckt eine Form von strategischer Entscheidung drin, ob man eben dann dazu bereit ist, die wirklich prätentiösen und hohe Anspruch stellenden, privilegierten römischen Bürger zu sich auf die Insel zu holen oder lieber bei den Kelten bleibt. Dazu muss noch gesagt werden, bei Anno stuft man ja eigentlich jedes Haus einzeln auf.
Ja.
Wenn ihr euch aber dafür entscheidet, den römischen Weg zu gehen oder den keltischen Weg zu gehen, dann gilt das immer für die ganze Insel. Also ihr könnt nicht sagen, der Kelte hier wird jetzt Römer und der nebenan, der muss weiter in der Strohhütte wohnen, sondern ihr legt das für alle fest, damit da so Mischsiedlungen im Grunde nicht entstehen.
Ja, es ist so spannend, weil wir ja genau das auch vermutet haben. Wir haben übrigens noch mehr Bilder, die ich gleich zeigen werde, aber kurz um die Spannung hochzuhalten, muss ich darauf eingehen. Weil wir genau das ja vermutet haben und eigentlich kam es wie eine echt wilde Vermutung mir vor. Sie fühlte sich trotzdem richtig an. Und jetzt hat es sich tatsächlich so rausgestellt, weil das ist ja wirklich was ganz, ganz Neues. Also, wie du das erklärt hast, wird es ja so sein, dass wir auf der einen Welt in Latium, also dem römischen Gebiet, einfach standardmäßig die römischen Bevölkerungsstufen haben werden.
Ja.
Wir müssen da ja aber gar nicht starten oder überhaupt spielen, theoretisch.
Ja, theoretisch.
Es gibt dann Albion, den Großbritannien-Bereich, und da hat man dann eben die Wahl zu sagen, ich lasse alles so, wie es ist, Tradition, Kultur, alles bleibt so, wie ich es hier vorgefunden habe, oder ich lasse die Romanisierung, ich lache mal wieder, weil ich aus Versehen den richtigen Begriff gesagt habe, Einzug halten. Und das finde ich so, so spannend, weil das was komplett anderes ist, als man es jetzt zum Beispiel aus 1800 kennt, wo einfach für verschiedene Sessions die verschiedenen Stufen festgelegt waren. Und ich finde das super aufregend. Jetzt ergibt auch langsam alles Sinn, was uns ursprünglich mal im allerersten Vorab-Interview gesagt wurde, von wegen, man kann sich seinen Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen.
Ja,
und warum es überhaupt Sinn ergibt, dass man sich aussuchen kann, wo man spielen möchte. Weil selbst wenn man in Albion spielt und Latium erstmal links liegen lässt, selbst dann kann man die römische Bevölkerungsstufe freischalten.
Ja.
Es ist wirklich sehr, sehr dynamisch. Viel dynamischer als vorher.
Was wir halt noch nicht wirklich wissen in diesem Fall, ist, ob die Merkatoren eine Bevölkerungsstufe sind, die es in dieser exakten Form auch in Latium gibt, im Herzland. Also im Herzland hat er die Wahl, Latium oder Albion. Und im Herzland, zumindest laut den Entwicklern, ist das nicht so, dass man sich entscheiden muss, ob man jetzt eine Bevölkerungsstufe zu den Kelten macht und eine zu den Römern, sondern die Leute, die in Latium leben, sind einfach Römer und die werden Römer bleiben und die wachsen halt auch daran. Sie wollen vielleicht Waren aus Albion, aber so wie ich das verstanden habe, findet diese Wahl zwischen Römer und Kelten eigentlich nur in Albion statt.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, heißt das dann, dass auch die Mercatoren, die ja aus der ersten Keltenstufe heraus entstehen, ob die dann auch nur in Albion sind oder ob man im Prinzip dann dafür sorgt, dass die zweite Stufe aus Latium, die Mercatoren da vielleicht auch vorkommen könnten, ob die dann einfach in Albion auch auftauchen und ob die dann die gleichen Bedürfnisse haben. Das weiß ich noch nicht. Das wird sehr spannend. Ich fände es persönlich cooler, wenn die Mercatoren dann auch Albion exklusiv wären.
Ja. Ich vermute fast, dass es so ist. Also das war ja auch so ein bisschen die Idee, die wir bekommen haben, weil ansonsten ergibt es in der Story nicht wirklich Sinn, zu sagen, wir machen jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Briten kommen jetzt noch rüber auf unsere römische Insel. Ergibt weniger Sinn, als zu sagen, ich entscheide mich, was in Großbritannien passiert. Das ist super, super interessant. Ich bin so gespannt, vor allem rauszufinden, wenn es optional ist. Und es scheint ja wirklich vieles angepasst worden zu sein, damit man diese Wahl jetzt hat mittlerweile. Ja. Wenn es wirklich so optional ist und man theoretisch wirklich einfach nur mit Römern oder nur mit Großbriten, will ich mal sagen, mit Briten spielen kann, dann ist doch die Frage, was ist am Ende der Vorteil, beide zu haben? Weil natürlich wird man Waren der jeweils anderen Bevölkerung verschiffen können, davon gehe ich aus. Aber was macht das? Ist das dann wirklich nur so ein kleiner Effekt, wie es zum Beispiel die Lebensqualitätsbedürfnisse in 1800 waren? Oder ist es ein größerer Effekt?
Ja, das wird auch noch so eine Frage sein. Was ist jetzt genau der spielerische Unterschied? Weil sie meinten auch, es wird Konsequenzen haben.
Ja.
Wenn du jetzt dich dafür entscheidest, in Albion den römischen Weg eher zu gehen oder den keltischen Weg, dann kann das irgendeine Form von gesellschaftlicher Konsequenz nach sich ziehen. Es wurde ja auch schon darüber geredet, dass man im Prinzip eine Art Rebellion starten kann, wenn man das möchte. Man ist ja eigentlich im Auftrag des Imperators von Rom unterwegs als Statthalter, um halt da seine Aufgabe zu vollführen. Und es ist möglich, sich gegen den Imperator zu wenden und sagen, nee, eigentlich haben wir gar keinen Bock darauf, die Römer zu versorgen mit unseren Waren. Wir wollen Selbstständigkeit, wir wollen unseren eigenen lokalen Weg. Wir zeigen dem Römischen Reich den Mittelfinger und behalten uns vor, unabhängig zu sein. Und dann kann es zu einer Rebellion kommen, haben sie auch nochmal gesagt bei dem Event vorhin, dass es natürlich dann Folgen haben kann. Und das klingt für mich wie, der Imperator kommt irgendwann angefahren und versucht, dir in die Suppe zu spucken. Also er versucht dir irgendwann, deine schönen Hosen vom Leib zu reißen, weil du lieber Togas tragen solltest. Bitte?
Der Imperator kommt hierher.
Der Imperator kommt hierher.
Es ist ja fantastisch. Oh mein Gott, ich halte mich jetzt schon ewig an diesem einen Bild hier auf, aber es ist für mich so spannend, weil man da schon wieder so viel rauslesen kann. Und was du auch meintest, ne, am Anfang mit dem, dass es erstmal nicht wie viel wirkt, dass die Warenketten ein bisschen kürzer und ein bisschen länger sind. Es läppert sich ja, wie du sagst.
Ja.
Es läppert sich unheimlich. Nicht nur, dass die anderen Dinge dann später noch länger werden, sondern ich weiß aus Erfahrung, wenn man einfach eine Produktionskette irgendwie hat, die eine Stufe länger ist und man hat die dann plötzlich 50 Mal oder so. Das läppert sich so unfassbar mit Produktionskosten, mit Zeit, mit Management, mit Arbeitskräften. Arbeitskräfte war ja das A und O in 1800. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das dann funktioniert.
Lustiger historischer Funfact.
Ja.
Die Römer fanden Hosen richtig kacke. Für Römer waren halt klassische Hosen ein Zeichen von Barbarei und die galten als unzivilisiert, die haben Hosen getragen, ein Mann von Kultur trägt keine Hose, der trägt die Toga, bleibt uns weg mit euren komischen bunten Hosen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, deswegen trägt bei uns im Stream hier auch niemand Hosen heute. Ich bin auch dagegen. So, jetzt mache ich mal weiter. Ich glaube zu wissen, was kommt. Haha.
Aha.
Nämlich die exklusive Enthüllung, ich bin so aufgeregt, von den Häusern. Was wir hier sehen, ist zwar auch noch ein Concept Art, sieht für mich aber schon, also so sehen sie ja auch zu 90% im Spiel aus, vom Look her.
Genau, es sind zwar auch noch Zeichnungen bei den Charakteren ja auch, das waren auch ja. Artworks, weil die Figuren im Spiel ja normalerweise dann animiert sind. Die Icons bei den Ressourcen, glaube ich, die waren, werden wahrscheinlich so in dieser Form wirklich im Spiel auftauchen. Das ja. ist natürlich eine Kunstform, eine künstlerische Darstellung, aber das sieht halt schon sehr konkret aus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Häuser so wirklich aussehen würden. Und was wir hier jetzt gerade sehen, ist die erste Häuserstufe in Albion. Das sind die bärtigen, lustigen Männer, die wir vorhin gesehen haben, mit der blauen Hand im Gesicht. Die werden in diesen kleinen Häusern wohnen, mit ein paar netten, schönen Details. Man sieht da rechts so eine kleine Hütte, ein kleines Lagerfeuer, glaube ich, da vor der Hütte. Sehr, sehr schick. Da werden die wohnen.
Ja, ich zoome hier einmal kurz ran. Mir fallen da mehrere Sachen auf. Es ist einmal wieder extrem detailverliebt. Und, was ich wahnsinnig toll finde, mehrere Sachen, pass auf. Ich gehe davon aus, dass das hier wieder eine Variation sein wird. Man kannte es ja auch schon aus 1800 und vorherigen Teilen, dass es immer leichte Variationen von Gebäuden gibt. Zumindest Gebäuden, die man häufig nebeneinander platziert. Zum Beispiel Wohnhäuser, dass es so leichte Variationen geben wird. Hier hat man jetzt zum Beispiel die Feuerstelle und man hat noch so eine kleine Hütte daneben. Und dann wird es sicher eine Variation geben mit nur der Feuerstelle oder nur der Hütte oder ohne beides oder vielleicht noch irgendwie eine dritte Sache zu dem Haus oder vielleicht noch so ein, keine Ahnung, L-förmiger Anbau zu dem Haus oder so. Ich nehme an, das wird eine Variation sein. Und wenn das denn hier repräsentativ ist, dann sieht das für mich aus, als würde sich das visuell endlich mal so ein kleines bisschen von dem Quadrat verabschieden. Von diesem sehr einengenden Quadrat. Weil für mich sieht es ein bisschen aus, als würde hier endlich mal so ein schöner Übergang entstehen. Nehmen wir an, das wird jetzt in Albion gebaut. Und Albion hat als Standardoptik auf dem Boden ja auch Gras. Und man sieht hier am Rand eben auch so ein bisschen Wildwuchs einfach. Und da ist auch so ein bisschen, gut, das ist jetzt immer noch Konzeptart, aber ist ja auch so ein bisschen ausgefranst, so ein bisschen transparent am Rand, sodass es aussieht, als würde es sich endlich mal besser in das Stadtbild einfügen, als ja. man es noch aus 1800 kennt, wo sie halt immer diese Sandwege so extrem quadratisch drumherum gesetzt haben und wo das sehr, sehr auffällig war.
Das stimmt. Ich meine, es ist immer noch ein quadratisches Fundament. Man sieht schon noch, auch wenn die Ecken abgerundet sind, aber das ganze Feld um diese Hütte herum ist quadratisch.
Ja.
Wir haben ja auch schon die Vermutung gehabt, dass es weitestgehend beim Rasterbau bleibt und das weitestgehend immer noch anotypisch quadratisch, schachbrettartig angelegt wird. Aber wenn man das weniger sieht, dann wäre das ja schon ein großer Fortschritt.
Das wäre ein riesiger Fortschritt. Ich hatte ja so ein paar Theorien gedroppt, inwiefern sie wahrscheinlich sich von dem Raster wegbewegen werden. Weil sie haben ja immer wieder betont, das Raster in irgendeiner Form ist integral für Anno, bin ich auch komplett dabei.
Ja.
Aber sie haben auch so ein bisschen angedeutet, dass da vielleicht irgendeine Innovation passieren wird. Und ich habe ja mehrere Theorien gehabt. Eine davon war die Möglichkeit von spitzeren Winkeln, von 45-Grad-Winkeln. Da gab es mal diesen geleakten Screenshot, der natürlich überhaupt nichts darüber aussagt, außer dass es vielleicht mal getestet wurde. Aber da gibt es noch Hoffnung. Und meine zweite Theorie war eben ein bisschen visuelle Anpassung. Und das sehe ich hier. Und ich sehe auch viel Hoffnung im Chat, weil ich weiß, dass das ein ganz großer Wunsch von vielen ist. Ich weiß, ich bin da nicht allein. So, wir schauen uns mal das nächste an. Boah, das
tja, sieht wem, so cool wer aus. Wohnt wohl da?
Ich, Geraldine. Bald, künftig. Es ist wunderschön. Das ist so charmant. Oh mein ja. Gott. Das sieht, also das ist wirklich ein wunderschönes, so ein bisschen wie Italienurlaub, muss man sich das gerade vorstellen. Für alle, die es gerade nicht sehen können.
Wie was? Wie Italien?
Ja, wie Italienurlaub. So,
ja,
ihr macht so ein bisschen Europareise und habt so eine kleine Bed-and-Breakfast-Pension.
Ja, es hat diesen mediterranen Flair und ja. ist eindeutig dann eben die Bevölkerungsstufe, die Mekatoren, die hier in diesen schickeren Häusern wohnen, die sich gesagt haben, wisst ihr was? Wir wollen kein Stroh als Dach haben, da kommt immer zu viel Regen durch. Wir hätten gern lieber richtige Ziegelsteine auf dem Dach. Die wohnen dann da. Und auch hier wieder der quadratische Umriss.
Ja, und da frage ich mich dann auch, weil hier ist wieder so ein bisschen in der Mitte so ein bisschen Steinweg und außen aber so ein bisschen Sand einfach. Da weiß man jetzt natürlich nicht, wie ist der klassische Untergrund in Latium, weil davon hat man noch nichts gesehen.
Ja.
Und man weiß nicht, wird es davon Variationen geben? Weil die gibt es ja auch in 1800 teilweise schon, dass du den Untergrund verändern kannst mit Durchklicken oder mit Shortcuts, sodass der Untergrund sich so ein kleines bisschen anpasst. Spannend. Aber hier, ich habe das Gefühl, man sieht auch viele kleine Fenster. Ich freue mich schon drauf, wieder in die Fenster reinzugucken.
Oh ja.
In 1800 hat sich ja irgendwo so ein Geist versteckt in so einer Bäckerei.
Ja, oder wenn sie wieder einen Ego-Modus haben, ja, in der First Person da rumzulaufen und sich diese Häuser anzugucken, das wird, glaube ich, sehr, sehr schick.
Ja, selbst wenn es... Ich hoffe ja auf ein bisschen mehr. Ich hoffe ja auf ein bisschen mehr, als es der Ego-Modus in 1800 war, weil der ja immer nur als Gimmick auch irgendwie dargestellt wurde und natürlich so ein bisschen PlayStation 1-Grafik hatte. aber ich fand ihn trotzdem richtig toll. Und selbst wenn es nur das wäre, würde mich das schon wieder sehr happy machen. Aber wenn es auch so ein bisschen mehr in Richtung von Manor Lords Third Person geht, dann
ja,
hui.
Das wäre natürlich ein absoluter Kracher.
Das wäre der Wahnsinn. Was haben wir noch? Ui, drittes Haus. Erzähl uns mehr, Fabiano.
Das wiederum, die Reihenfolge ist ein bisschen wonky, aber das sind die Schmieden. Also die Häuser von den Schmiedinnen, die wir auch schon gesehen haben. Da sieht man dann eben der harte Unterschied, obwohl es auch die zweite Stufe ist, also es ist auch eine Fortsetzung der ursprünglichen Gebäude, sind sie eben immer noch rustikal. Sie bleiben bei ihren Strohdächern, weil vielleicht sind Strohdächer ja auch ganz geil. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie unter einem geschlafen. Aber
das hat alles seine Vor- und Nachteile.
Die keltischen oder die Kelten aus Albion sind offenbar Fan ihrer strohbedeckten Häuser und dann bauen sie einfach ein bisschen größer. Man sieht auch so ein bisschen so einen Ansatz von Fachwerk in der Gabelung zwischen den beiden Dachbalken. Und man sieht, das ist schon etwas fortgeschrittener, nicht mehr ganz aus Holz gebaut. Selbst die kleine Hütte, die ja vorher nur so ein rundes, kleines Hüttchen war, ist jetzt schon ein richtiger Stall quasi, der da dabei ist. Oder wahrscheinlich ist da die Schmiede drin, ich weiß es nicht. Finde ich auch interessant übrigens, haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass sie Schmiede heißen, weil es ist ungewöhnlich für Anno, seine Bevölkerungsstufen so konkret zu benennen. Also Schmiede sind ja in meinem Kopf zumindest ein sehr spezifiziertes Berufsfeld. Also das sind halt die Leute, die Sachen schmieden. Wohingegen bei Anno 1800 dann eher Arbeiter waren oder Handwerker, was ja vieles sein kann. Und Schmiede ist sehr spezifisch, deswegen vielleicht erwartet uns da auch noch irgendeine Innovation, die wir gerade noch gar nicht kommen sehen. Aber falls doch, haben wir es hier zumindest schon mal erwähnt. Ja. Vielleicht gibt es ja dann auch irgendwie... Wie bei Manor Lords, Waren, die in den Häusern produziert werden. Wer weiß.
Oh, ja, spannend.
Ja.
Weil man ja auch tatsächlich hier diese Anbaugebäude irgendwie bei vielen Häusern gesehen hat. Eigentlich tatsächlich, ich gehe noch mal kurz durch, hatte jedes Gebäude irgendeine Form von Anbau. Das heißt, ja, man könnte spekulieren, ob vielleicht da auch was direkt produziert wird. Das wäre sehr spannend. So, ich zeig mal noch eben, ich weiß gar nicht, ist das letzte Bild? Haben wir noch
eins? Das ist das letzte Bild, ja.
Das ist ein wunderschönes finale Bild.
Es sind nicht alle Bilder, die ich gesehen habe, tatsächlich. Sie haben mir noch ein paar Artworks mehr gezeigt.
Wirklich?
Ja.
Oh, wenn du mir das gesagt hättest, dann hätte ich die jetzt hier bildlich dargestellt oder in Paint gemalt, wenn du sie mir beschrieben hättest.
Ich kann sie pantomimisch darstellen.
Ja, perfekt. Nein, erzähl, was hast du noch gesehen, bevor wir uns, wir lassen das Concept Art hier kurz wirken.
Ja, was ich hier übrigens sehr cool finde, ist dieser Kran. Ich mag den Kran.
Ja, ist das ein Baukran schon, oder?
Was ist das?
Ist das irgendwie für zum Bauen oder wofür ist der gedacht?
Also er hat so ein Mühlenrad vorne dran irgendwie, aber es sieht schon eher nach einem Baukran aus.
Ja, ich meine, das ist irgendwie... es ist interessant. Ich meine, klar, man sieht irgendwie...
Da ist ja auch das Baugerüst dahin.
Eben. Also man sieht natürlich, man hat in der Vergangenheit in Anno Baustufen für Monumente gesehen. Da war das üblich.
Ja.
Ansonsten hat Anno ja aber bisher keine wirklichen Baustufen im klassischen Sinne gehabt. Jetzt bin ich natürlich mega gespannt, was das heißt. Ob das auch einfach nur auf Monumente hindeutet oder ob vielleicht sich sogar an den Baustufen was ändert. Also dass man so ein bisschen live sehen kann oder dass es sogar mechanisch wichtig ist, wie Dinge gebaut werden.
Kann natürlich auch sein, dass sie es einfach nur schick fanden und da reingemalt haben. Aber also, wir müssen ja hier wieder alle Steine umdrehen.
Ja, vor allem, die wissen doch, dass wir beide alle Steine umdrehen und das würden sie doch, sie wären doch nicht so unvorsichtig, da einen Baukran reinzutun, wenn sie wissen, dass wir das auseinandernehmen.
Sie dürfen sich da nichts mehr erlauben bei diesen Artworks.
Wirklich. Also was man hier in dem Concept Art eben nochmal wunderschön sieht, ist die Zweiteilung links mit Latium und rechts mit Albion, beziehungsweise anscheinend kann ja Albion auch aussehen wie links. Und es ist irgendwie sehr, sehr schön mit dieser Zweiteilung und dem Vordergrund, wo man dann irgendwie nochmal Dinge gemischt sieht und diesen Baukran und das Baugerüst jetzt. Also das fixt mich ein bisschen an, bin ich ehrlich. Aber was hast du noch gesehen? Was dürfen wir noch nicht zeigen? Das ist ja unerhört.
Also sie haben mir noch zwei andere Bilder gezeigt. Es war auch wieder so eine Gegenüberstellung von Albion und Latium und jeweils Siedlungen aus beiden Bereichen. Und der Latium-Teil war relativ Standard. Das war das, was wir schon aus anderen Artworks kannten, dass man halt da seine die tollen mediterranen bedachten aus weißem Gestein errichten, aus Sandstein gebauten Gebäude, Tempel und solche Sachen. Hat man da alles gesehen, sah schick aus, auch wieder ein paar Felder und solche Sachen. Sah cool aus, sah schön aus. Aber was ich viel spannender fand, war Albion, weil da hat man auch eine keltische Siedlung gesehen, ein Dorf, es sah ein bisschen aus wie bei Asterix tatsächlich. Vor dem Dorf hat man Schafe gesehen, da dachte ich auch, da haben sie wieder eine Ressource gespoilert und da haben sie die Ressource verraten, es gibt Schafe. aber am aller spannendsten bei diesem Artwork von Albion war, dass sie eine Stadtmauer hatten. Also sie hatten einen Holzpalisadenwall um dieses kleine gallische ich weiß, es ist nicht Gallien, es ist eher britisch, aber es ist alles kulturell ähnlich. Dieses kleine gallische Dorf hatte einen Palisadenwall, auch wie bei Asterix. Auch wenn die den ehrlich gesagt nicht brauchen bei Asterix, aber sie haben einen. Und den gab es auch. Und das muss ja was heißen. Also wenn die da eine Stadt zeigen, die einen Palisadenwall hat, dann baut man diesen Palisadenwall ja nicht ohne Grund.
Nee, den baut man, weil man nicht möchte, dass jemand rein oder rauskommt. Vielleicht wollen sie auch noch nicht, dass jemand rauskommt.
Ja, vielleicht war es wieder so eine Berlin-Situation.
Ihr bleibt jetzt hier.
Ja.
Nee, das finde ich super spannend, weil wir ja da auch schon spekuliert haben, ob es Landkämpfe geben wird und ob es dann auch Landwege geben wird. Vielleicht auch nicht nur für Kämpfe, sondern auch für Handel.
Ja.
Und wenn man dann irgendwie bestimmte Eintrittsbereiche vielleicht sogar festlegen muss, wo man durchkommt, wo man nicht durchkommt. Super, super interessant. Wahnsinn, da hast du ja wirklich echt viel Neues heute gehört.
Ja, auf jeden Fall. Man hat ein anderes Bild, nochmal ein bisschen schärferes Bild von Anno 117. Wir haben ein paar reale Assets gesehen, die natürlich auch gezeichnet sind, wo wir aber wissen, dass sie in der Art und Weise, wie sie präsentiert sind, sehr wahrscheinlich so oder so ähnlich im Spiel auftauchen werden. Wir haben die ersten bestätigten Handelsketten gesehen. Wir haben die Icons für die Waren gesehen. Jede Menge. Und was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, ein Punkt, der auch noch ziemlich offensichtlich ist, ist Religion.
Mhm.
Es gibt da kein Bildmaterial zu, aber sie haben ja ein bisschen über diese Romanisierung gesprochen und darüber, wie Kulturen sich beeinflussen. Und da haben sie immer wieder erwähnt, ja, Religionen waren ja auch ein Teil davon.
Ja.
Also römische Religion und keltische Religion haben sich ja irgendwie getroffen und aufeinander abgefärbt. Und sie haben als Beispiel auch gesagt, dass es zum Beispiel in Mainz eine ausgegrabene Kultstätte der Isis gibt. Und Isis war keine Göttin der Römer. Isis war eine ägyptische Göttin, wie jeder weiß, der Pharao gespielt hat.
Hier. Ja, total spannend, weil du Pharao erwähnst. Natürlich muss ich da Pharao abschließend noch erwähnen, weil... Wenn das hier schon ein Talk über Anno ist, kann ich ja nicht Anno erwähnen, weil es ist ja selbstverständlich. Also muss ich irgendwas anderes erwähnen. Oblivion und Pharao. völlig richtig. Pharao hatte ein tolles Religionssystem. Es war leider nicht besonders ausgefeilt. Es war sehr rough. Aber wenn man das irgendwie in der Grundidee nochmal sich vornehmen würde und sagen würde, hey, verschiedene Gottheiten werden angebetet, verschiedene Gottheiten haben eine verschiedene Gewichtung und entsprechend kriegt man Boni oder Abzüge oder Dinge passieren. Es wäre natürlich schon wieder sehr mythologisch, sehr, ich will jetzt nicht sagen Fantasy, weil es in eine andere Richtung geht, aber es wäre weniger geerdet, als man es sonst kennt.
Ja.
Aber ich bin gespannt, was sie daraus machen.
Ja.
Vielleicht geht es ja auch nur um Bevölkerungsfaktoren. Also wenn zum Beispiel die Bevölkerung einer bestimmten Gottheit verschrieben ist, dass sie dadurch irgendwie andere Charaktereigenschaften bekommen oder zufriedenzustellen sind durch X oder so. Das wäre auch vorstellbar.
Ja, wir hatten ja auch schon in einem anderen Artwork diesen Vulkanausbruch gesehen und diesen Blitz, der auf den Berg eingeschlagen ist. Wir hatten ja die Vermutung, dass es irgendeine Form von Umweltkatastrophe gibt. Mhm. Und das ist ja auch prädestiniert dafür, dass Götter da eine Rolle spielen. Dass, wenn ich irgendwie dafür sorge, dass die römischen Götter wütend sind, dann ergeht es mir halt wie Pompeji. Dann lässt halt mal Saturn irgendwie den Vulkan ausbrechen. Und was ich auch spannend finde, wir haben ja schon darüber geredet, wie die Römer im Prinzip Albion verändern durch die Bevölkerungsschichten, die sich anpassen können. Aber ich glaube, in irgendeiner Form wird Albion auch Einfluss auf die Römer nehmen. Ich glaube nicht, dass das Herzland da vollkommen unberührt von bleibt, dass Albion besiedelt wird.
Ja.
Und wenn sie schon darüber reden, dass es halt einen Isis-Tempel in Mainz gibt, was mal eine römische Garnison war, dann ist es ja ein Hinweis ein bisschen darauf, dass es auch religiöse Erscheinungen der Kelten vielleicht in Latium geben kann. Mhm. Dann haben sie da vielleicht irgendwann ihren Tempel des Teutates stehen.
Oh mein Gott, ich liebe es. Du hast super viele spannende Antworten mitgebracht, aber auch super viele spannende neue Fragen. Ich bin völlig begeistert. Es hat alles, was es braucht. Liebe, Verhängnis, Schicksal, Fragen, Antworten.
Alles, viele Fragen.
Ja, alles, was wir brauchen.
Ja, wenn ihr hinterher mehr Fragen als Antworten habt, habe ich meinen Job richtig gemacht.
Hast du was richtig gemacht. Tatsächlich, weil das Schöne ist ja, dass wir morgen noch eine zweite Runde Anno machen werden mit dem Creative Director Manuel Reinherr.
Ja.
Und dem können wir all diese Fragen um die Ohren werfen. Mal gucken, was wir für Antworten kriegen.
Er war ja da bei der Präsentation und ihn habe ich ja die ganzen Fragen gestellt, die ich da schon hatte.
Und er dachte, er ist sicher, aber
Er hat mich schon überlebt, aber es war ja nur diese 20 Minuten, die dieser Slot war. Wenn er dann hier ist und ihn quasi mit der Pistole...
Da nageln wir ihn fest.
Ja, dann habt ihr ihn. Dann,
er kommt doch nicht weg.
Ja.
Ich danke dir, Fabiano, für diese wahnsinnig coolen, exklusiven Einblicke. Ich werde da noch bis morgen drüber nachdenken und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf Teil 2 von dieser Anno-Runde. Dankeschön, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh, ja.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.